Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Die tschechischen Bürgerinnen und Bürger haben sich in einer zweitägigen Volksabstimmung für den Beitritt des Landes zur Europäischen Union ausgesprochen. Gestern um 14 Uhr schlossen die Wahllokale jenes ersten Referendums in der Geschichte der Tschechischen Republik. 77% der Wählerinnen und Wähler haben dabei für den EU-Beitritt des Landes gestimmt, 23 dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 55%. Die tschechische Verfassung sah für die Gültigkeit des Referendums keine Mindestbeteiligung vor. In einer ersten Reaktion auf den Ausgang des tschechischen EU-Referendums hat Premierminister Wladimír Špidla seine Freude über die hohe Zustimmung für den Beitritt zur Europäischen Union ausgedrückt. Dieser Erfolg sei größer als erwartet, meinte Špidla, der stets als entschiedener EU-Befürworter aufgetreten war. Erst nun würde für Tschechien ein wirklicher gedanklicher Schlussstrich unter den Zweiten Weltkrieg gezogen, so der Regierungschef. Außenminister Cyril Svoboda begrüßte das Ergebnis ebenfalls und bezeichnete das Ja zu Europa als einen Erfolg aller Bürger. Miroslav Grebeníček, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, die sich als einzige Parlamentspartei gegen den EU-Beitritt ausgesprochen hatte, meinte, dass diejenigen, die der Pro-EU-Kampagne der Regierung Glauben geschenkt hätten, nun herb enttäuscht werden würden. Präsident Václav Klaus, der vor dem Referendum keine Wahlempfehlung abgegeben hatte und auch nicht sagen wollte, ob er selbst für oder gegen den EU-Beitritt stimmen würde, verlautbarte über seinen Sprecher, nun komme es darauf an, sich in der EU so gut wie möglich einzurichten. Heute Mittag versammelten sich die Vorsitzenden aller fünf Parlamentsparteien in einem Studio des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens zu einer Live-Diskussion über den Ausgang des EU-Referendums. Einig waren sich alle Diskussionsteilnehmer dahingehend, dass der europäische Integrationsprozess für die Tschechische Republik mit dem Volksentscheid nicht abgeschlossen sei. Nun sei es unter anderem wichtig, gemeinsam mit anderen kleinen Mitglieds- bzw. Beitrittsländern die europäischen Institutionen so mitzugestalten, dass sie kein Übergewicht der großen EU-Staaten bedeuten würden, so der Tenor. Die Vertreter der Opposition, also die Parteichefs der Kommunisten und der Demokratischen Bürgerpartei ODS, warnten besonders vor zu zentralistischen Brüsseler Strukturen. Das tschechische Ja zur EU gilt vor allem als Erfolg der sozialliberalen Regierungskoalition. Auf dem Platz vor der Prager Burg wurde gestern Abend ein feierlicher Schlusspunkt hinter den zweiten und entscheidenden Tag des tschechischen EU-Referendums gesetzt. Vor rund 2000 Zuschauern wechselten sich populäre Künstler aus Tschechien und aus der Slowakei ab, unter ihnen auch prominente Beitrittsgegner. Es gehe um ein Fest für das ganze Volk, bei dem niemand ausgeschlossen werde, betonte Regierungschef Wladimír Špidla. Man habe sich nun den Weg in die Zukunft geöffnet und man müsse vor dieser Zukunft keine Angst haben. Zur Begeisterung der Zuschauer sang Špidla am Ende der etwa zweistündigen Veranstaltung, die im Fernsehen live übertragen wurde, gemeinsam mit Außenminister Cyril Svoboda das populäre tschechische Volkslied »Babeta geht in die Welt hinaus«. Anschließend begann ein großes Feuerwerk über Prag. Auf einer Gedenkveranstaltung in der mittelböhmischen Gemeinde Lidice, die vor 61 Jahren von den Nationalsozialisten dem Erdboden gleichgemacht worden war, haben gestern mehrere Politiker für Toleranz und zum Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. Gerade die Artikulation von verdeckter Intoleranz habe an der Wiege des Massenmordes während des Zweiten Weltkriegs gestanden, meinte etwa der tschechische Kulturminister Pavel Dostal. Ähnlich drückten sich auch andere Teilnehmer der Veranstaltung aus, unter ihnen Premierminister Wladimír Špidla und die Vizevorsitzende des Deutschen Bundestages Antje Vollmer. Der Vorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses Lubomír Zaoralek thematisierte als einziger die Konflikte mit der sudetendeutschen Landsmannschaft, die vor kurzem auch in Prag ein Büro eröffnet hatte, und warnte vor deren Aktivitäten. Zaoralek wurde für seine Äußerungen jedoch mehrheitlich kritisiert. Diese hätten auf einer Gedenktag wird es in Tschechien heiter bis wolkig, vereinzelt sind auch Niederschläge zu erwarten, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 26 Grad. Soweit die Meldungen, durch das weitere Programm führt sie nun Jitka Mladková.
Die politische Berichterstattung beschäftigt sich meist mit den großen Parteien, vor allem dann, wenn große Ereignisse wie das EU-Referendum bevorstehen. Wir aber wollen heute einen Blick auf einige kleinere Parteien werfen, die nicht im Parlament vertreten sind. Und selbstverständlich wird auch hier das Thema Europäische Union eine Rolle spielen. Bleiben Sie also dran. In wenigen Augenblicken begrüße ich Gerald Schubert mit einer neuen Ausgabe des Magazins Schauplatz.
Schauplatz.
Über 100 verschiedene Parteien und politische Bewegungen sind derzeit in Tschechien registriert. Bei mehr als einem Dutzend davon vermerkt die Website des Innenministeriums Tätigkeit ruhend gestellt. Doch auch die überwiegende Mehrzahl jener Gruppierungen, die offiziell aktiv sind, ist dem Großteil der Bevölkerung so gut wie unbekannt. Es sind eben die Großen, die die politische Diskussion und auch die Berichterstattung dominieren.
Was die vielen kleinen Parteien betrifft, so ist in Tschechien, wie in anderen Ländern Europas auch, so ziemlich das gesamte politische Meinungs- und Interessenspektrum vertreten. Von links bis rechtsextrem, von der Vertretung regionaler bis zur Vertretung von Berufsinteressen. Und freilich wollen sich auch ethnische Minderheiten, wie etwa Roma, auf dem politischen Parkett Gehör verschaffen. Wir möchten heute wenigstens ein paar Beispiele aus der Welt jener bringen, die sich zumeist hinter der großen Medienkulisse für ihre Anliegen engagieren. Dazu werfen wir einen Blick auf drei kleine Parteien, die allesamt nicht im Parlament vertreten sind und dennoch schon da und dort auf sich aufmerksam gemacht haben. Die Humanistische Allianz, die Europäischen Demokraten und, last but not least, die tschechischen Grünen.
Die Dominanz der politischen Parteien, die einmal gewählt in den diversen Gremien ihre ganz persönlichen Süppchen kochen und den Kontakt zu ihren Wählern schnell verlieren würden, dies ist eines der Hauptärgernisse für die Humanistische Allianz. So lautet auch ihre Hauptdevise, direkte Demokratie. Jan Bednarsch von der Humanistischen Allianz meint,
wir möchten den Leuten empfehlen, sich nicht nur an Abstimmungen zu beteiligen, sondern selbst aktiv zu werden, sich mit anderen Menschen zusammenzuschließen, um eine wirklich menschliche Gesellschaft zu schaffen, basierend auf menschlichen Werten.
Dies klingt vorerst sicher recht unkonkret. Oder wie es der einst in der Partei engagierte und mittlerweile verstorbene Philosoph Milan Machowetz ausdrückte, heutzutage würde wohl kaum jemand sagen, dass er kein Humanist sei. Also kommt es freilich auch hier auf die konkreten Inhalte an, selbst wenn sich die Humanistische Allianz mit ihrer Ablehnung der gängigen Strukturen schon nahezu als Antipartei präsentiert. Einige ihrer inhaltlichen Schwerpunkte nehmen sich dann aber doch wieder recht vertraut aus. Mehr Elemente direkter Demokratie, Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben, Senkung der Politikergehälter, mehr Einsatz für Bildung, Gesundheit und Menschenrechte. Und was sagt Jan Bednarsch von der Humanistischen Allianz zur Europäischen Union?
Ich glaube, es ist eine unausweichliche Entwicklung, dass sich die einzelnen Völker einander annähern, sich zusammenschließen. Die Frage ist nur, in welcher Form das passiert. Und die ist gegenwärtig schlecht, denn sie basiert ausschließlich auf ökonomischen Interessen.
Übrigens, die Humanistische Allianz hat bei den Parlamentswahlen vor einem Jahr kandidiert. Das Ergebnis 8.461 Stimmen, das bedeutet 0,17% der Stimmen und damit Platz 20 von insgesamt 28 antretenden Parteien. Kommen wir nun zu einer weiteren Partei, einer jüngeren, die bei den Parlamentswahlen im Juni 2002 noch nicht angetreten ist und doch mit diesen in Zusammenhang steht. Es handelt sich um die Partei Europäische Demokraten, angeführt vom ehemaligen Prager Oberbürgermeister Jan Kassel. Kassel war zu jener Zeit, als er Chef der Prager Stadtverwaltung war, Mitglied der Demokratischen Bürgerpartei ODS. Zwei Wochen vor der eben erwähnten Wahl zum Abgeordnetenhaus trat er jedoch überraschend als Bürgermeister zurück und aus der ODS aus. Die Begründung? Die ODS-Ratsherren würden mehr an sich selbst als an die Wähler denken.
Seit diesem Paukenschlag ist es jedoch entschieden stiller um Kassel geworden. Und dies, obwohl er, eben mit seiner Partei Europäische Demokraten, weiterhin politisch aktiv ist. Diese konnte sich etwa bei den Kommunalwahlen im November vorigen Jahres gleich in mehreren Prager Stadtbezirken mit Ergebnissen knapp unter der 20%-Marke an zweiter Stelle hinter der ODS platzieren. Radio Prag hat Kassel nun gefragt, auf welcher Ebene er denn seine Partei eigentlich ansiedelt. Handelt es sich um eine europäische, um eine tschechische oder doch nur um eine Prager Partei? Und was sind ihre nächsten Ziele? Was die tschechische Politik betrifft, so würde etwa das nächste Ziel die Senatswahlen Ende nächsten Jahres sein, wo wieder ein Drittel der Mandate im parlamentarischen Oberhaus neu besetzt wird.
Aber ještě předtím budou jedny volby, které budou trošku atypické, příští červen.
Aber noch zuvor wird eine andere, etwas atypische Wahl stattfinden, und zwar die Wahl zum Europaparlament im nächsten Juni. Das wird eine Wahl sein, mit der niemand hier Erfahrungen hat, wo jede Partei zum ersten Mal antreten wird. Und dort, glaube ich, werden wir auf republikweiter Ebene mit einer einzigen gemeinsamen Kandidatenliste von unserer Authentizität und den Fähigkeiten unserer Kandidaten überzeugen können.
Apropos Europa, wenn die Partei von Jan Kassel das Wort europäisch bereits im Namen führt, so hat dies auch seinen Niederschlag auf ihren politischen Schwerpunkt in den letzten Wochen und Monaten. Immer wieder hat Kassel dazu aufgerufen, zum Referendum zu gehen und mit Ja zu stimmen. Eines seiner Hauptargumente erinnert an jene für seine Trennung von der ODS vor einem Jahr.
Poté, co se malý český rybník stane součástí Středozemního moře.
Wenn der kleine tschechische Fischteich erst einmal Teil des europäischen Meeres ist, dann wird erkennbar werden, dass die, die sich hier als die großen Haie ausgeben, in Wirklichkeit kleine Fischchen sind und dass es sich bei denen, die hier als Experten gelten, oft nur um ganz gewöhnliche, unterdurchschnittliche Beamte oder Bürger handelt. In Österreich wächst ihre Wählerpräferenz langsam, aber stetig an. In Deutschland sind sie gar seit Jahren in der Regierung und stellen mit Joschka Fischer den Außenminister. Die Rede ist natürlich von den Grünen. Und eine grüne Partei gibt es auch in Tschechien. Ihre Anfänge waren allerdings recht problematisch, wie Vizeparteichef Ondřej Liška im Gespräch mit Radio Prag erzählt.
Die grüne Partei Tschechiens, die gibt es seit der Wende. Also gleich nach der Wende wurde diese Partei gegründet. Leider wurde diese Partei teilweise von Leuten gegründet, die eng mit dem kommunistischen Regime verbunden waren, aber dabei auch teilweise von Leuten, die von den ökologischen Initiativen kamen. Diese Mischung, wo die kommunistischen Strukturen überwiegend waren, hat ein Bild geschaffen bei der Öffentlichkeit, dass diese Partei nicht vertrauensvoll ist.
Bis jetzt ist sie bei Parlamentswahlen auch stets an der 5%-Hürde gescheitert. Doch nachdem man sich voriges Jahr mit verschiedenen Bürger- und Umweltinitiativen zusammengeschlossen und eine neue Führung gewählt hatte, ging es bei den Wahlen im Juni 2002 dann doch zumindest aufwärts.
Da hat die tschechische Grüne Partei fast 2,5% gewonnen und es war mehr als viermal mehr, als die Grüne Partei in den vorletzten Wahlen gewonnen hat. Also die schnelle, aber trotzdem Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Initiativen hat sich einfach gelohnt.
Gelohnt wenigstens insofern, als dass die Grünen zwar nicht ins Parlament einzogen, aber immerhin jene 2%-Hürde überschritten, die eine Wahlkampfkostenrückerstattung garantiert und damit für die Parteikasse essentiell ist. Und was haben die Grünen ihren Wählern für das EU-Referendum empfohlen?
Es gibt eine konkrete Empfehlung. Die tschechischen Grünen sagen ein deutliches Ja. Dabei sagen wir aber auch, dass die Europäische Union ist nicht eine homogene Gesellschaft, sondern es ist eine differenzierte Gesellschaft von vielen Ideen und Ansichten. Und da hängt es auch nicht nur Ja zu sagen, sondern auch wozu sagen wir Ja. Und wir sagen Ja zu vielen guten Maßnahmen, die Europäische Union genommen hat, aber dabei auch sehen wir die schwächeren Seiten der Europäischen Union, die wir als Mitglieder der Europäischen Union helfen wollen zu ändern.
Seit dem deutlichen Ja der Tschechinnen und Tschechen beim EU-Referendum ist jedenfalls die letzte Hürde auf dem Weg des Landes in die EU gefallen. Nicht nur die Grünen, sondern alle Parteien, die sich an ihrer Mitgestaltung beteiligen wollen, können nun also bald versuchen, dies auch in die Tat umzusetzen.
Soweit die heutige Ausgabe des Magazins Schauplatz mit und von Gerald Schubert. Und nun über die Situation der Prager Gastronomie macht sich Silja Schultheiß im folgenden Feuilleton Gedanken.
Aufschlussreiche Phänomene gibt es in der Prager Gastronomie knapp ein Jahr vor dem EU-Beitritt in Hülle und Fülle zu beobachten. Neulich Abend beispielsweise erhielt ich im Restaurant Adria in der Prager Innenstadt eine Rechnung, auf der neben den konsumierten Speisen und Getränken noch 10% für Service aufgeführt waren. Auf meine fragende Bemerkung, dass ich so etwas zum ersten Mal in Prag erlebe, erklärte der Kellner zunächst, das sei von der Geschäftsführung so festgelegt. Auf nochmaliges Nachhaken hin führte er zur Erklärung des Aufschlags den schönen Terrassenausblick an. Ob die 10% innen im Restaurant demnach also entfielen, wollte ich wissen und erfuhr, dass sich bislang noch nie jemand beschwert hätte, auch Tschechen nicht. Außerdem seien 10% Trinkgeld in Europa üblich. All dies wurde mir auf durchaus freundliche Weise, aber doch mit dem klaren Selbstbewusstsein mitgeteilt, dass es für das Lokal noch lange kein Grund ist, seine Strategie in Frage zu stellen, wenn mal ein Gast damit unzufrieden ist. Denselben Eindruck hatte ich im renommierten Café Louvre, wo ich neulich mit deutschen Freunden eine Rechnung erhielt, auf der handschriftlich 10% hinzuaddiert waren. Auf die direkte Frage, ob so nur bei ausländischen Gästen vorgegangen werde, antwortete der Kellner nach kurzem Herumdrucksen ja. An Dreistigkeit kaum zu überbieten, könnte man meinen, aber im Gespräch mit tschechischen Freunden stellte ich kurze Zeit später, erleichtert und empört zugleich, fest, dass ausnahmslos jeder in der Runde mit ähnlichen Erfahrungen auftrumpfen konnte. Den Gipfel an Arroganz fand ich das Erlebnis einer tschechischen Freundin, die mit Begleitung in ein komplett leeres Lokal kam, da sie draußen auf der Terrasse keinen Platz mehr gefunden hatte und sich bei herrlichem Sommerwetter einen Tisch am Fenster auswählte. Sofort wurden sie von der Bedienung zurechtgewiesen, dass sie doch bitte im stockfinsteren hinteren Teil des Raumes Platz nehmen möchten. Auf den enttäuschten Einwand der Kunden, dass sie sich extra ans offene Fenster gesetzt hätten, wenn die Terrasse schon besetzt sei, bot die Bedienung eilfertig an, dann bringe ich ihnen einen Ventilator, in den hinteren Teil des Raumes, versteht sich. Eben dieses mitunter offen zur Schau getragene Desinteresse am individuellen Wohlbefinden des Gastes ist es, die einen nachdenklich werden lässt, wie man sich ein solches Verhalten eigentlich erklären kann. Zumindest bei jungen Kellnern scheint der Verweis auf jahrzehntelange sozialistische Gleichmacherei nur sehr bedingt zu greifen. Vor allem aber werfen solche Situationen die Frage an einen selber auf, wie man darauf angemessen reagieren sollte, um durch schweigende Billigung nicht dazu beizutragen, dass womöglich auch die vielen netten Kneipen in Prag demnächst von ähnlichen Gepflogenheiten erfasst werden.
Er habe sein ganzes Leben lang das gemacht, was er machen wollte, sagte Ludwig Kuber in seiner Promotionsrede an der Prager Karls-Universität im Jahre 1936. Vor 140 Jahren ist dieser tschechische Ethnograph geboren, dessen größtes Werk eine 15-bändige Sammlung der Slawenlieder ist. Der Persönlichkeit dieses Wissenschaftlers und Künstlers gilt der heutige Kultursalon, zu dem Sie Margita Maurova und Silja Schultheiß begrüßen.
Ludwig Kuber durchreiste Ende des 19. Jahrhunderts die Slowakei, die Lausitz, Galizien, Russland, die Ukraine, Slawonien, Kroatien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und weitere Länder. Er besuchte fast alle slawischen Völker, um deren Lieder, Tänze, Musikinstrumente sowie Sitten und Bräuche zu studieren. Auf künstlerische und wissenschaftliche Art hat er diese auf Papier und Stoff dargestellt und dokumentarisch beschrieben. Er war aber nicht nur Beobachter und Wissenschaftler, sondern auch Künstler, genauer gesagt sogar ein dreifacher Künstler, Musiker, Maler und Schriftsteller. Worin seine größten Verdienste bestehen, davon spricht Marie Klára Prchalová, eine Mitarbeiterin des Elbe-Museums in Kubas Geburtsstadt Poděbrady. Sie kann gleich mehrere Bereiche nennen, an erster Stelle allerdings die Lieder.
Především v tom, čeho si nejvíc vážil a
Sein Verdienst besteht vor allem in dem, was er selbst am höchsten schätzte, und das sind jene 15 Bände der Slawenlieder. Weiter gelang es ihm, wenn auch nicht in so vollkommener Weise wie mit der Liedersammlung, aber doch, die Slawen zu malen. Auch das Buch »Die Slawen in Bildern« ist daher ein einmaliger Beleg, den eine Einzelperson geschaffen hat. Es ist eigentlich ein wissenschaftlicher Beleg in künstlerischer Darbietung. Und dasselbe sagt Ludwig Kuber auch über seine Harmonisierung der slawischen Volkslieder. Es handle sich um ein künstlerisch ausgeführtes wissenschaftliches Werk.
Ludwig Kuber hat seine Aufmerksamkeit nicht nur auf die Slawen beschränkt. Er hatte auch sehr viel exotischere Interessen.
Ein weiterer Bereich, in dem Kuba ebenso die erste Stelle bei uns einnimmt, ist die Sinologie. Er hat nämlich während seines Lebens eine fantastische Sammlung orientalischer Kunst zusammengetragen, die sich heute im Nationalmuseum befindet. Die Sammlung hat Kuba zu großen Teilen seinem Freund, dem Maler Wojciech Chytil, zu verdanken, der sich in Peking als Pädagoge an der Malerakademie und später als tschechoslowakischer Diplomat engagierte. Er brachte Ausstellungen alter und zeitgenössischer chinesischer Kunst nach Böhmen und auf einer dieser Ausstellungen lernten sie sich kennen. Wojciech Chytil bat Kuba, seine Sammlung durch einen Text zu ergänzen und zu bearbeiten. Dies geschah nicht, Wojciech Chytil starb, aber Ludwig Kuba selbst hatte inzwischen eine große Sammlung zusammengebracht. Und später, im Jahre 1946, gab er einen Privatdruck mit dem Titel »Mein China« heraus. Darin wird die Entstehung der chinesischen Schrift, Plastik und Gemäldekunst erläutert.
Moje China, kde je vysvětlena vznik písma, plastiky a malby čínské.
Ludwig Kuba wurde am 16. April 1863 in Poděbrady geboren, als zweites von 13 Kindern eines Schlossers. Er erbte sowohl die Begabung für Musik als auch für bildende Kunst von seinen Ahnen und begann diese bald zu entwickeln. Er lernte Geige, Flöte, Klarinette, Horn und später auch Klavier und Orgel spielen. Gleichzeitig zeichnete und malte er regelmäßig. Maria Clara Prchalová spricht weiter über das Milieu, das Kuba umgab, und über die Ansätze, die ihn prägten.
Ludwig Kuba war sehr begabt und hätte an der Kunstakademie studieren können, aber die Familie besann sich anders. Es sei wichtig, dass er Lehrer werde, damit er von seinem Beruf gut leben könne. Ludwig Kuba sog in jener Zeit in Poděbrady die Nachklänge des tschechischen Patriotismus aus der Zeit der sogenannten nationalen Wiedergeburt Mitte des 19. Jahrhunderts auf, begleitet vom Panslawismus, von der Bewunderung für die südslawischen Völker, die sich gegen die Türken erhoben, von der Bewunderung für die Russen, die Sorben, weil diese von den Deutschen unterdrückt wurden. Und er wollte ihnen auf irgendeine Weise helfen. Und da Kuba ein Praktiker, Realist und Materialist war, wollte er dies mit Hilfe von Liedern machen. Denn wenn wir etwas kennen, dann lieben wir es. Und wenn wir es lieben, dann schaden wir ihm nicht.
Udělat pomocí písní, protože když něco známe, tak to milujeme. A když něco milujeme, tak tomu neubližujeme.
Já si tě nevezmu, ty tu devo spala. Já si tě nevezmu, ty tu zespí. Já jsem k tobě přišel, ty jsi ještě věděla, dal jsem ti hubičku, ty nic nevíš.
Die musikalische Begleitung der heutigen Sendung bilden phonografische Aufnahmen der Dudelsackmusik aus dem Jahr 1909. Sie entsprechen der Charakteristik der Volksmusik aus dem Hodenland Chodsko in Westböhmen, die Ludwig Kuba 1893 sammelte und verarbeitete. Dennoch war er, wie bereits erwähnt, nicht nur Musiker, sondern auch Maler. Die Jahre seiner Malerausbildung schloss er 1904 mit Ausstellungen in München, Poděbrady und České Budějovice Budweis ab. Danach lebte er 6 Jahre lang in Wien, wo er Mitglied des Hagenbunds wurde. Über Kubas Stellung in dieser Künstlervereinigung sprachen wir im Rahmen einer Ludwig-Kuba-Konferenz, die im Frühling in Bautzen stattfand, mit dem Wiener Forscher Peter Hrastek.
Stilistisch hat Ludwig Kuba zu dieser Zeit perfekt in den Hagenbund gepasst. Kubas Malerei könnte man jetzt einmal grob umrissen als Impressionismus bezeichnen oder auch als realistischen Impressionismus. Und das war zu dieser Zeit auch die Hauptstilrichtung, die im Hagenbund war. Es hat Künstler gegeben, die ähnliche Tendenzen gehabt haben. Ich nenne da nur jetzt Viktor Eckert von Eckertsburg oder auch Eduard Ameseder, der auch zu den Gründungsmitgliedern gehört hat. Kuba hat einfach perfekt dazu gepasst. Der Hagenbund war die weit aufgeschlossenste und toleranteste Künstlervereinigung und es waren nicht nur Tschechen, es waren Ungarn dabei, es waren Polen dabei, es waren Deutsche dabei, es waren Skandinavier dabei. Also liberal für diese Zeit eigentlich sensationell. Und Kuba war ein liberaler Mensch, es war fast logisch, dass er im Hagenbund gelandet ist. Geändert in Hagenbund in dem Sinn hat er nichts. Er hat sich toll eingefügt und er hat auch für eine gewisse Zeit Führungsposition übernommen, indem er im Vorstand war. Und er hat sicherlich auch Gutes für Kollegen bewirkt in seiner Eigenschaft als Schriftführer, die so ähnlich gelagert war wie ein Sekretär. Nur nicht Sekretär, dass er geschrieben hat, sondern dass er sehr rührig und tätig war für die Vereinigung.
Kubas Bilder kann man derzeit in der Galerie in Poděbrady besichtigen. Maria Clara Prchalová verweist jedoch auf Schwierigkeiten, mit denen man sich bei der Vorbereitung einer solchen Ausstellung auseinandersetzen musste.
Die Lage ist sehr schwierig, denn nach dem Tod von Kubas Sohn wurde der Nachlass, auch der Bildernachlass, schrecklich verstreut und geriet auf den Markt. Wir als staatliche Institution haben keine Mittel zur Verfügung, um Kuba zu kaufen. Und deswegen ist es einzigartig, dass sich gegenwärtig 71 Bilder an einem Ort befinden, nämlich in der großen Kuba-Ausstellung, die in Poděbrad anlässlich seines 140. Geburtstags stattfindet. Soweit Maria Clara Prchalová, Ludwig Kuba Kennerin aus dem Museum Poděbrady und soweit unser Kultursalon, den wir dem Folkloristen, Schriftsteller und Maler Ludwig Kuba anlässlich seines 140. Geburtstags in diesem Jahr gewidmet haben.
Und das war es auch im heutigen Programm, liebe Freunde. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen aller, die dieses Programm vorbereitet haben, Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci